Ich finde auch ansteckend, was wir für einen Predigttext haben, denn da ist eine Geschichte drin, da staunt man drüber und an manchen Stellen muss man schmunzeln und an anderen Stellen wird man sehr nachdenklich. Die kommt so eher gegen Ende der Predigt. Die Christine hat gerade gesagt, wir befinden uns am Ende der Reihe Weltumspannend, das ist richtig, und in dem Zusammenhang wollen wir auch den Predigttext Apostelgeschichte 19 miteinander betrachten. Und geschützt ist dann die individuelle Überschrift für heute. Der Paulus war unterwegs auf seiner dritten Missionsreise, also er war im östlichen Römischen Reich unterwegs, eigentlich in der ganzen Welt unterwegs, um Jesus weiterzugeben und weiterzugeben, was er von Jesus erfahren hat, was wichtig ist. Er ist durchs galatische Land und Phrygien gezogen, heißt es. Das war schon zum zweiten Mal. Auf seiner zweiten Reise war er da auch. Man weiß nicht genau, wo er war. Er hat nur die Gemeinden dann unterschiedlich besucht. Aber man weiß, er wollte nach Ephesus. Ephesus war damals wahrscheinlich die zweitgrößte Stadt des Römischen Reiches mit über 200.000 Einwohnern. Und der Paulus war schon mal da, nämlich als er eben auf der zweiten Reise da mehr oder weniger die Reise beendet hat, ein paar Tage war er da, fuhr dann mit dem Schiff zurück nach Hause. Und er ließ in Ephesus zwei gute Freunde, Aquila und Priscilla, die hat den Korinth kennengelernt. Und die beiden waren Zeltmacher wie er und so hatten die eigentlich eine enge Verbindung. Das waren Christen der ersten Stunde. Und während Paulus also wieder zu Hause war, hat sich in Ephesus Verschiedenes ereignet, nämlich kam ein Mann, der hieß Apollos und der hat von Jesus erzählt. Er hat ganz intensiv berichtet, er war voll des Geistes, nein, das war nicht voll des Geistes, sondern in brennendem Geist hat er gelehrt. Da heißt dieser, der Apollos also, war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Eine sehr freundliche und liebevolle Art und Weise, miteinander umzugehen. Auch das eine Art geschützt sein. Dieser Mann redet von Jesus und sie merken, da fehlen aber noch ein paar Sachen. Wir wollen ihm helfen, da weiterzukommen. Wir wollen ihm helfen, noch neue Dinge zu erfahren und zu begreifen, Zusammenhänge klar zu kriegen, sein Defizit da zu verringern. Das bedeutet auch Gemeinde. Das bedeutet, den Rahmen der Gemeinde zu haben, Schutz zu haben. Wir sind als Gemeinde, als Christen miteinander unterwegs. Und wenn wir sehen, das sind andere, die reden von Jesus, die reden von Gott, aber irgendwie fehlen da gewisse Dinge, dann dürfen wir den Mut haben, mit ihnen über unseren Glauben ins Gespräch zu kommen und mit ihnen in die Diskussion zu kommen. Über den Glauben zu reden soll eigentlich ein Stück Normalität sein als Christ. Und ich finde, Aquila und Priscilla haben das da toll vorgelebt. Sie haben gesagt, Apollos, komm mit uns, wir werden die Sachen nochmal miteinander besprechen und wir sagen dir, was wir wissen von Jesus und von Gott. Apollos kannte wohl nur die Bußtaufe des Johannes, aber möglicherweise nicht, dass der Heilige Geist Jesu Stellvertreter ist. Paulus muss, als er wieder nach Ephesus kommt, klarstellen, Umkehr zu Jesus, ein altes Leben ablegen, zurücklassen, Buße tun, ist nur die halbe Miete, denn Jesus möchte, dass Gott in uns kommt und wirkt, durch die Kraft dieses dritten Teiles Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 19 hört sich das dann so an. In Ephesus fand der Paulus einige Jünger, zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Also die waren eben vom Apollos entsprechend gelehrt worden, aber da fehlte was Wichtiges. Und er fragte sie, worauf seid ihr dann getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Das war also der Anfang der Gemeinde. Auf das konnte Paulus aufbauen, was er in Ephesus angetroffen hat. Es war ja nur etwa 20 Jahre nach Jesu Tod. Also Ephesus war eine der allerersten christlichen Gemeinden. 3 Monate hat Paulus in der Synagoge gepredigt und dann gab es Leute, denen hat das nicht gepasst. Da gab es Unmut und dann heißt es, hat er 2 Jahre im Lehrsaal eines Tyrannus gepredigt, weil es in der jüdischen Gemeinde eben diesen Ärger gab. Daran kann man auch sehen, dass Paulus sich selbst nicht als Christ abgesondert von dem jüdischen Leben verstand, sondern er war ein Teil des jüdischen Lebens. Es war für ihn selbstverständlich, in die Synagoge zu gehen und da von Jesus zu predigen. Aber da kamen die ersten Spannungen auf, dass dann Leute sagten, nee, also das mit dem Jesus wollen wir nicht hören. Durch Paulus' Wirken haben sich dann Juden und Griechen weit über die Stadt hinaus in der ganzen Provinz Asia bekehrt. Und in der Zeit wird nun auch deutlich, dass nicht nur die geistlichen Geschwister schützen können, sondern dass auch Gott seine Gemeinde mit verschiedenen Dingen schützt. Da heißt es, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten, verkündeten, was sie getan hatten und so weiter. Werde ich gleich erklären. Es war so, dass Leute von Jesus gehört hatten und dass da was ganz Mächtiges da war, dass da irgendwie eine Kraft da war, die sie eigentlich nicht einschätzen konnten. Und es heißt dann, das waren Dämonenaustreiber. Also es gab viele Leute, die auch in gewissen Okkultismus gelebt haben. Und dann haben irgendwelche dieser Leute haben dann gesagt, in dem Namen von dem Jesus, über den dieser Paulus redet, befehlen wir dir, Geist, geh aus diesem Menschen raus. Und die haben erkannt und mussten hart an sich spüren, so geht das nicht. Eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist, muss eine persönliche Beziehung sein. Es geht nicht, dass wir reden von dem, der irgendjemand kennt, der Gott kennt oder so. Es geht immer um uns persönlich. Und es ging so schief, dieser Versuch, den Geist Gottes zu benutzen, dass die ganze Gemeinde das mitgekriegt hat und ein richtiger Schrecken in sie gefahren ist. Man kann fast sagen, ein heiliger Schrecken. Denn viele haben plötzlich gemerkt, dass sie sich wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich an Jesus hielten, sondern nur so in etwa. Ganz viele hatten noch irgendwelche okkulten Bücher zu Hause liegen. Und das ging irgendwie beides so zusammen. Und sie haben gemerkt, sie sind in Gewohnheiten verstrickt, mit denen sie Gott eher von sich fernhalten, als dass sie ihn nahe holen. Die Bewegung war so groß, das sieht man an den Zahlen, dass sie Bücher zusammenbrachten und verbrannt haben im Wert von 100.000 Euro etwa. Die brachten ganz viele Leute, es ist so auf einmal eine Massenbewegung geworden, ganz viele Leute kamen zusammen und haben gesagt, wir haben gesehen, dass das nicht gut ist, was wir da machen, diesen doppelten Weg zu laufen. Wir machen einen klaren Cut, wir bringen das, was schlecht ist, weg, wir verbrennen es, wir wollen Abstand davon halten. Ich habe auch Leute im Christustreff kennengelernt, die das in ihrem Leben gemacht haben, die einen so klaren Schnitt gemacht haben, so sauber und das alte Leben abgestreift, dass sie viel Geld dafür zahlen mussten, aber dieser Weg wurde gesegnet. Einen klaren Schnitt von dem Alten weg zum Neuen hinzumachen. Und da frage ich mich, und dieser Text ist dann für mich die Anfrage, wo schleppe ich irgendwo so im Morast meines Lebens irgendwelche Dinge mit, die ich abschneiden muss, die ich vielleicht einfach Jesus vor die Füße werfen muss, die ich sozusagen verbrennen muss. Wo gibt es Bereiche meines Lebens, wo muss mich vielleicht erstmal ein heiliger Schrecken überfallen, dass ich merke, hoppla, da liegst du ja total falsch. Damals in Korinth ist so etwas passiert. Es geschahen dann Zeichen und Wunder. Hier im 19. Kapitel finden wir auch eine interessante Stelle, die für die katholische Reliquienverehrung wichtig ist. Und weil wir ja eine ökumenische Gemeinschaft sind, möchte ich euch diese Stelle nicht unterschlagen. Ich selber als evangelischer Pfarrer habe da so eine gewisse Mühe damit. Aber Das ist für mich auch die einzige und wirklich eindeutige Stelle, die dahin weist, heißt: Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Das mal nur so als kleiner Nebengedanke. Eben ich als Evangelischer habe Mühe mit dieser einzigen Stelle, die ich hier im Neuen Testament weiß, die so etwas bekundet. Einen ganz anderen Blickwinkel auf die Ereignisse erhalten wir, wenn wir mal ansehen, wo sich das alles tatsächlich ereignet hat. Ephesus war eine Metropole, wie gesagt, über 200.000 Einwohner, riesig, Sitz des Provinzstatthalters von Asia, und diese Provinz erstreckte sich über die gesamte Westküste der Türkei, etwa 500 Kilometer von Norden nach Süden und noch einige hundert Kilometer ins Land hinein. Heute ist die antike Stadt, Seldschuk heißt die, UNESCO-Kulturwelterbe. Da wurde ganz viel ausgegraben und sehr, sehr viele Dinge wurden rekonstruiert. Absolut beeindruckend. Das ist die Fassade der Bibliothek von Korinth, von Ephesus. Und nicht nur Politik und Weisheit waren da, sondern es gab auch eines der sieben antiken Weltwunder in Ephesus. Heute sieht man leider nicht mehr viel davon. Das antike Weltwunder ist der Tempel der Artemis. Und das ist, was man heute noch sieht. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird nicht mehr aufgebaut, weil einfach viele Teile fehlen. Eine Säule haben sie noch mal aufgebaut, die ist 19 Meter hoch. Und so soll der Tempel ursprünglich ausgesehen haben. 120 Meter lang, 70 Meter breit, 128 Säulen. Da muss man sich ja winzig vorgekommen sein, wenn man dahin ist. Diese Artemis muss eine unglaubliche Göttin gewesen sein, wenn so ein irre Tempel für sie da bereitstand. Entschuldigung. Paulus missionierte gerade in dieser Stadt mit ihrem überregionalen Kultzentrum, und das gibt mir noch mal ein paar besondere Stichworte. Am Anfang, als Herr Paulus dahin kam, da juckte das überhaupt niemand. Gerade mal 12 Leutchen ließen sich taufen, gerade mal 12 Leute haben Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Das war für die Einwohner der Stadt in etwa so wichtig, als wenn irgendwo in einem Kornspeicher ein Sack Getreide umfällt. Das juckte niemand. Zweitens muss Paulus Mut gehabt haben, denn er ist sozusagen mitten hineingegangen. Sozusagen ins Wespennest hat er reingestochen, am Hauptverehrungsort einer sehr weit verbreiteten Göttin berichtet er vom lebendigen Gott und von seinem Sohn Jesus. Und drittens muss der Heilige Geist dann so mächtig gewirkt haben, dass bald, viertens, die Etablierten der Stadt sich irgendwann bedroht fühlen, weil sie gemerkt haben, da passiert was, was wir nicht steuern können und was uns möglicherweise abträglich sein könnte. Lass uns mal Parallelen ziehen zu heute und hier. Wenn wenige Menschen ein Erlebnis mit Gott haben, ist das für die Mehrheit eigentlich uninteressant. Das geht unter in der Masse. Bei uns, sehen wir, hat der Geist Gottes schon sehr viel gewirkt. Im Christustreff haben wir schon viel Segnungen erfahren. Wir haben viel mit Gott erlebt. Wir haben den Heiligen Geist immer wieder gespürt, mehr oder weniger, haben unsere Erfahrungen mit ihm gemacht. Wir werden größer. Wir sind nicht mehr nur eine Handvoll. Deswegen fallen wir auch auf in der Stadt. Wir leben in einer Stadt, in der manches verehrt wird, in der der christliche Glaube immer wieder angefeindet wird. Unistädte haben das in Deutschland so an sich. Da steht sozusagen der Tempel der Weisheit. Und deswegen kommen viele junge Menschen hierher, und das ist prinzipiell wirklich super, die wollen die Welt besser machen. Finde ich gut. Ein ganz positives Anliegen. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Das war ja am Freitag wieder eine Demonstration gegen Homophobie, Sexismus und religiösen Fundamentalismus. Richtete sich gegen Tabor in einer ziemlich kruden Art und Weise der Begründung. Und wir waren im Kontext Buchladen und haben gehört dann, die sind da vorbeigezogen, es waren etwa 150 Leute und die haben dann vor dem Kontext flammende Reden gehalten und ich fand, es ist eigentlich alles super, was die sagen. Echt, das ist eigentlich, also ich könnte 99% von dem, was ich sagen könnte, ich unterschreiben. Gefällt mir, super, ja. Aber genau deswegen frage ich mich immer wieder, warum wird hier mit so harten Bandagen gekämpft gegen Leute, mit denen man noch nie geredet hat? Wieso passiert das? Warum ist da manchmal schon fast ein Hass zu erkennen? Ich will eine Antwort neben der paulinischen Erkenntnis des Kampfes gegen Mächte und Gewalten suchen. Der Philosoph Batson Brock ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität in Wuppertal. Und bei dem habe ich eine solche mögliche Antwort gefunden, die mir gut gefallen hat. Vor wenigen Wochen hat er ein interessantes Essay geschrieben im Fokus mit der Überschrift »Von der Lehre der Kirche zu leeren Kirchen«. Und er sagt, dass die Kirchen heute deswegen leer sind, weil man bei uns in freiheitlich Demokratien die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz inzwischen für selbstverständlich hält. Die leeren Kirchenbänke seien aber gerade Zeichen der Verwirklichung der christlichen Lebensvorstellung. Was immer als spezifisch christlich galt, ist in der Demokratie zur Selbstverständlichkeit erhöht worden, sagt er. Wir nehmen das in der Demokratie als selbstverständlich, dass Menschen gleichberechtigt sind, dass Menschenwürde unantastbar ist. Für den im Staat verwirklichten christlichen, für diese verwirklichten christlichen Lehren gilt nun, dass die Erfüllung der Wünsche, so sagt er, der Tod des Wünschens ist. Geltungshunger wird immer über Geltungsgewissheit siegen. Deshalb ist auch Machtgewinn leichter als Machterhalt. Und er schließt mit zwei Fragen, die ich sehr gut finde. Nämlich, er fragt, glauben deshalb so viele in der vermeintlich garantierten Normalität lebende Westler, sie müssten die eigenen Gewissheiten zerstören, um wieder hoffen zu dürfen? Und gibt es deshalb so viele Extremisten links und rechts, weil sie sich der Zerschlagung des Bestehenden als Voraussetzung für die Wirkung neuer Wunschbilder verpflichtet fühlen? Ist es also das, warum wir immer wieder bedrängt werden? Weil gerade junge Menschen meinen, sie müssten auch konservative christliche Werte so hart angreifen und versuchen kaputt zu machen, damit ihre Werte aufwachsen und aufblühen können, Realität werden können? Wir erleben, dass Feindbilder gebaut werden, wo es gar keine geben müsste und dass diese ungefragt übergestülpt werden. Und auf der anderen Seite erleben wir das, was für uns als Normalität unserer Realität, unseres Staates gesehen wird, weltweit, weltumspannend, in vielen Ländern überhaupt keine Normalität ist, überhaupt keine Realität. Menschenrechte, Würde des Menschen ist unantastbar. Was ist das denn für ein Quatsch, sagen manche. Und für uns ist das ist halt so und fertig. Aber hier hat sich dieses christliche Menschenbild durchgesetzt in unserer Gesellschaft. Die weiterführende Frage lautet, wie gehen wir jetzt, wie geht der CT, wie gehen wir persönlich damit um? Und da will ich jetzt euch die letzte Episode des 19. Kapitels der Apostelgeschichte zeigen, ab Vers 23, der Aufruhr des Demetrius. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den Weg. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, machte silberne Tempel der Artemis und verschaffte den Handwerkern nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass unser Wohlstand von diesem Gewerbe kommt, und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asia dieser Paulus viel Volk überredet und verführt, wenn er sagt, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Der Aufstand, heißt es am Anfang des Textes, entstand über den Weg. Also wegen der Lehre und der Verhaltensweise der Christen. Die tun den anderen nichts. Die bauen keine Feindbilder auf. Aber dieser Weg, den die Christen gehen, hinterfragt den Weg der anderen. Es zeichnet sich Veränderung ab, und das macht immer Angst. Ein anderer Geist weht. Und genau das unterscheidet uns auch heute von den Menschen, die meinen, vielleicht unseren Weg undiskutiert angreifen zu müssen, damit ihre Ideen vielleicht wachsen können. Wir glauben nicht, dass wir anderes zerstören müssen, damit Gottes Segen unter uns wächst. Wir vertrauen ihm dieses Werk an. Wir glauben, dass er sein Werk führt und wir dürfen daran teilhaben. Aber es ist sein Problem, das durchzusetzen. Wir dürfen nur Begleiter sein und das von ihm so annehmen. Demetrius will jetzt nicht Altes verändern, aber er will Neues mit Gewalt, wiederum mit Gewalt, aufhalten. Und so versammelt er einen ganzen Wirtschaftszweig hinter sich, Produzenten und Zulieferer, Silberschmiede und Zuarbeiter zu diesem Gewerbe, heißt es. Er hat Angst, seinen Wohlstand, den er durch Devotionalienhandel erlangt hat, irgendwann zu verlieren. Und das wird von ihm, natürlich ist das so eine Mischform, jetzt weil es eben um Devotionalien geht, das wird von ihm religiös untermauert. Religion und jeglicher Glaube ist ja bis heute immer ein sehr starkes Argument in alle Richtungen. Wie sehr Demetrius die Religion hier nur benutzt oder wie ernst sie ihm ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, aber es fällt auf, dass er erst mal vom Geld redet und von seinem Handwerk und dann schiebt er noch was nach. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet werden. Und sie selbst, die verehrt wird in der ganzen Provinz Asia, ja auf dem ganzen Erdkreis, wird ihrer Hoheit beraubt. Das erinnert mich ein bisschen daran, wie wir oft selbst auch handeln, nämlich wir haben irgendwas, wir wollen irgendwas, wir wollen in irgendeine Richtung gehen und dann überlegen wir uns noch, was könntest du denn noch für ein Argument dafür finden, dass du das kriegst, was du willst? Und so mag das vielleicht auch sein, wobei die Vernetzung natürlich doch recht eng ist hier. Und jetzt hat Demetrius die Leute da, wo er sie haben wollte. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Artemis der Epheser. Das ist jetzt ein Standbild, das im Antikenmuseum in Seldschuk steht, also die wurde ausgegraben da in der Tempelregion, so sieht die aus. Die Artemis oder Diana im Römischen war die Göttin, unter anderem die Göttin der Fruchtbarkeit. Und so hat man sich überlegt, was sind denn diese Dinger, die sie da unterm Bauch oder überm Bauch trägt. Und man kam auf alle möglichen Ideen. So was sich so mit am meisten durchsetzt, ist das, das könnten vielleicht lauter Brüste sein. Man hat aber auch schon überlegt, ob es Honigbienenstöcke sind oder ob es Stierhoden sind oder also keine Ahnung, man wusste es nicht. Jeder kann sich da überlegen, was er will. Es hat irgendwie mit Fruchtbarkeit zu tun. So, jetzt das so, also so sieht die aus, ne? Und dann geht's weiter. Und die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Sie stürmten einmütig zum Theater, ergriffen Gaius und Aristarch aus Makedonien, die Gefährten des Paulus. Da aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asia, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Das Theater von Ephesus fasste etwa 25.000 Personen, ist eines der größten Theater überhaupt der Antike. Schon in diesem 2000 Jahre alten Text sehen wir, wenn erstmal eine Dynamik um sich gegriffen hat, wenn sehr viel Emotionalität reinkommt, ist es sinnvoll, nicht gleich mitten hineinzuspringen, sondern erstmal abzuwarten. Das gilt bis heute. Paulus wurde von besonnenen Geschwistern zurückgehalten. Du gehst da nicht hin, du kannst nichts ausrichten. Die Emotionen sind viel zu stark. Und auch interessant, er hat mit seiner Missionstätigkeit alle Schichten erreicht. Auch wichtige Politiker, hier heißt es einige Obere der Provinz Asia, die ihm freundlich gesinnt waren. Wie gesagt, Asia, eine sehr reiche, sehr mächtige, sehr große Provinz im Römischen Reich. Noch ein Bild des Theaters, der Prachtstraße, die Richtung Hafen geht. Dort schrien die einen dies und die anderen das. Und die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Wieder ein typisches Signal dafür, dass es hier nur um Emotionen und nicht um Inhalte ging. Einige aber aus der Menge umringten Alexander, den die Juden vorgeschickt hatten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er Jude war, schrie alles wie aus einem Munde fast 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser. Hey, 2 Stunden lang schrien die. Die haben sich total in Rage geschrien. Und was haben sie geschrien? Irgendwas Sicheres. Das haben sie wahrscheinlich von ihrer Kindheit an gelernt. Groß ist die Artemis der Epheser. Da kannst du mal nichts falsch machen, da kannst du mal mitschreien, da bist du mit im Fluss und im Flow und da ist alles richtig. Da brauchst du nicht denken, da fährt dir einer an Karren, sondern mit dem Satz bist du sicher und da kannst du dich mal wundbrüllen und alles ist gut und du hast vielleicht sogar deinen Spaß dran, wie auch immer. Du kannst mal wieder so richtig die Sau rauslassen, emotional. Das scheint hier offensichtlich passiert zu sein. Ein Massenphänomen. Jetzt griff ein Realpolitiker ein. Ich weiß nicht, ob der extra ein bisschen gewartet hat, bis die sich beruhigen, oder ob er tatsächlich erst jetzt kommen konnte. Aber nach 2 Stunden heißt es dann, als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Artemis ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun nicht zu bestreiten ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Also man sieht, es ist ein sehr guter Rhetoriker. Der nimmt das, was die jetzt 2 Stunden lang rumgebrüllt haben, nimmt auf und sagt: Hey, ihr habt alle recht, Leute, das ist super, was ihr sagt. Aber dann geht er weiter. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind, haben aber Demetrius und mit ihm die Handwerker einen Anspruch an jemanden, so gibt es Gerichte und Statthalter, da lasst sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Die Christen haben nichts getan. Nichts, was die damalige Rechtsordnung hätte aushebeln können. Das betont dieser Kanzler, der Stadtschreiber sogar noch. Als einer der höchsten Beamten muss er natürlich gucken, dass Recht und Ordnung in seinem Staat und in seiner Stadt gewahrt bleiben, weil er sonst derjenige ist, der den Kopf hinhalten muss. Er hat natürlich ein großes Eigeninteresse auch, dass es hier wieder ruhig wird. Das Volk wird darauf hingewiesen, dass es einen ordentlichen Rechtsweg gibt. Und die Botschaft dieser Geschichte in der Apostelgeschichte ist natürlich gleichzeitig, wo in den Städten des Römischen Reichs das römische Recht regiert, da haben Christen nichts zu befürchten. Damals war das noch so, bevor dann die Christenverfolgungen kamen. Diesen Schutz dürfen wir auch bei uns in Deutschland genießen. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Als Ergebnis und Erfüllung unserer christlichen Werte und Ideen im Staat. Und das ist Segen, den Gott uns zukommen lässt. Der weltumspannend nicht selbstverständlich ist. Für diesen Schutz dürfen wir nicht aufhören zu danken und andere auch darauf aufmerksam zu machen. Das ist der nächste Punkt. Batson Brock, ich lese nochmal einen Satz aus seinem Essay. Batzenbrock sagt genau das im Fokus und er setzt es aber noch ins Verhältnis zu einem ganz anderen Gedanken, den ich nicht weiter aussprechen möchte hier, aber den ich nur, ich möchte es so lesen, wie er das sagt. Das, also der Erfolg einer Lehre, zu betonen, wird heute unabdingbar, wenn mit der Scharia als neuem Grundgesetz eine alternative, umfassende Lebensgestaltung im Glauben, im Recht und in der Wirtschaft zur Geltung drängt. Für uns auch an dieser Stelle die Frage und die Wichtigkeit, was uns wichtig ist, auch was staatlich, rechtlich uns wichtig ist, immer wieder zu betonen. Es ist eine unglaubliche Errungenschaft und ein Segen Gottes. Es ist nicht selbstverständlich. Und wir müssen immer wieder darüber reden. Die errungene christliche Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe als Bildungsziel, Empathie ist ein Geschenk und schützt uns in unserem Land, auch wenn wir immer wieder Zielscheibe sind und auch wenn das immer wieder wehtut. Paulus in Ephesus hat genau das Gleiche erfahren. In Apostelgeschichte heißt dann im Anschluss an den bisherigen Text, als sich die Empörung gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie. Es ging denen nämlich auch an die Nieren. Es hat ihnen auch was ausgemacht. Manchmal brauchen wir auch Trost, aber wir sind schon wunderbar geschützt von Jesus und der Durchsetzung seiner Ideen in unserem Land. Wir müssen nichts zerschlagen, damit Neues wächst und Segen bewahrt bleibt. Wir dürfen wissen, dass Jesus selbst und der Heilige Geist seine Sache im Frieden vorantreibt. Und wir dürfen dankbar Teil daran haben und sehen, wie es wächst. Amen.